Himmelreichsprinzip Gewaltlosigkeit. Und dieses Prinzip habe ich mit einem Fragezeichen versehen. Also Gewaltlosigkeit. Maria, du hattest schon ein paar Bibelstellen gefunden, die davon sprechen, dass wir aufgefordert sind, der Gewalt zu entsagen. Und so gibt es in unserer heutigen Zeit verschiedene Merksätze oder Sprüche, die geprägt werden, zum Beispiel gegen häusliche Gewalt. Oder es wird die Gewalt in den Schulen thematisiert. Das Toleranzbündnis heißt unter anderem gegen Rechtsextremismus und jede Gewalt. Und dennoch ist in diesem Wort mehr drin als etwas, was es abzulehnen gilt, aus welchem Grund auch immer. Denn das Wort Gewalt klingt in unseren Ohren vielleicht negativ, aber es hat einen anderen Ursprung. Es gibt zum Beispiel die staatliche Gewalt. Manche werden vielleicht dieses Wort fürchten, aber die meisten werden es gut schätzen, weil ohne staatliche Gewalt würde die öffentliche Ordnung zusammenbrechen. Es gab 1989 die Wende. Gewaltlos und doch gewaltig. Also ein Wort, welches ganz unterschiedlich verstanden werden kann und heute auch in unterschiedlichsten Zusammenhängen gebraucht wird. Und es ist gut, diesem Wort einmal auf den Grund zu gehen. Da gibt es beispielsweise den Vornamen oder Nachnamen Walter. Ja, so der alte Dichter Walter von der Vogelweide. Walter, was heißt Walter? Er kam aus dem Wald. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht hängt der Wald auch damit zusammen, aber das habe ich nicht ergründen können. Walter kommt von walten, zum Beispiel verwalten. Und das alte germanische Wort Waltan steht dahinter und heißt so viel wie herrschen. Über einem Gebiet eine Herrschaft ausüben und zwar in Beständigkeit und Treue. Also es fließt etwas. Es ist wie, wir sagen auch, schalten und walten. Also schalten ist was man sieht, geschieht einfach in Aktion. Und walten ist das eher Unsichtbare. Da ist ein Verwalter über etwas gesetzt. Und dieser Verwalter wirkt, man bekommt es gar nicht mit. Also wenn in einer Gemeinde alles ruhig und in Ordnung läuft, dann stehen dahinter Verwalter, die ihre Aufgabe sorgfältig ausführen. Und wenn sie fehlen würden, wäre Chaos. Das heißt, es wirkt eine Macht im Stillen, im Unsichtbaren, die wir gar nicht spüren, also die so oft uns nicht vor Augen steht, die aber da ist und die Ordnung schafft. Und ich glaube nicht, dass wir diese Ordnung oder diese Macht missen möchten. Und so sind die Sprüche in der heutigen Zeit, die sich damit beschäftigen, doch gegen Gewalt zu sein, doch viel mehr, sie müssten präzisiert werden, sie sind Sprüche gegen unverhältnismäßige körperliche und seelische Gewalt. Dass körperliche Gewalt und seelische Gewalt ausgeführt werden, das dürfte uns klar sein. Allein, wenn Eltern ihr Kind einfach mal an die Hand nehmen und vielleicht mit einem gewissen Nachdruck ihm damit sagen, horch zu, der Weg geht hier lang, dann ist das ja körperliche Gewalt. Aber körperliche Gewalt, die ist so in Ordnung, weil Menschen brauchen einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können, in dem sie klarkommen miteinander. Gerade Kinder sind doch dazu geschaffen, die Grenzen, die Eltern setzen, zu erforschen und immer wieder anzupochen, immer wieder dagegen zu rebellieren. Das dürfen Eltern wissen und dürfen dies mit Gelassenheit sehen. Es ist kein Angriff gegen die Person Es ist eine Aufgabe des Kindes. Und so gesehen dürfen wir also in uns unterscheiden zwischen dieser unverhältnismäßigen körperlichen oder seelischen Gewalt, gegen die man sich sehr wohl stellen kann, und gegen der Gewalt, die herrscht, damit eine Ordnung aufrechterhalten wird. Und die Frage, die sich nun mir stellt, was meint Jesus, wenn er sagt, selig sind die Friedfertigen, denn in Matthäus 5 steht es, ich lese mal den Originaltext, in den Seligpreisungen, Matthäus 5, der Vers 9. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das ist ein Wort. Friedensstifter, das klingt ganz und gar nicht nach gewaltlosen Waschlappen. Also so, der tut ja eh nichts. Sondern das klingt nach harter Arbeit und der Lohn ist, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und wisst ihr, was es für eine Gewalt bedeutet, ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein? Was dahinter für eine Würde und für eine Herrschergewalt steckt? Also gewaltlos, um Gewalt zu üben? Mal schauen. Ich hatte in der Wendezeit doch entscheidende Erlebnisse auch für mich. Und ich habe festgestellt, dass unsere alte DDR-Regierung doch gerne zu dem Mittel der Gewalt griff, um zum Beispiel dem bösen Feind im Westen doch so deutlich vor Augen zu führen, dass es wirklich jedem ordentlichen DDR-Bürger bewusst sein musste, vor diesen muss man sich fürchten. Die arbeiten mit ganz gemeinen Tricks, also zum Beispiel Werbung und Westfernsehen und solche Geschichten. Und gegen die muss man jederzeit gerüstet sein. Und dazu ist es wichtig, zum Beispiel in der Armee zu dienen und sich auf die Republik zu schwören und gegen den Feind zu verschwören. Und das hat in mir rebelliert. Gerade noch diesen Schwur, und ich habe Jesu Worte sehr wohl im Ohr, schwöret nicht, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Alles Weitere ist von Übel. Das hat sich in mir bewegt und habe gedacht, ja, also wenn ich schon schwören würde wollen, dann doch zumindest zu etwas, zu dem ich voll stehen kann. Auch wenn ich nicht weiß, was für mich der morgige Tag bringt und sich vielleicht auch meine Einsicht ändert und der Schwur mich behindert. Aber noch etwas schwören, was ich überhaupt nicht befürworte, das konnte ich nicht. Das war sehr schwer. Natürlich kam dann dieser äußere staatliche Druck dazu, also diese staatliche Gewalt, die gesagt hat, okay, du musst das nicht tun, aber dann gibt es die und die Konsequenzen. Na gut, viele von euch kennen dieses Spannungsfeld, in dem man sich bewegt und bewegen musste. Und ich habe dann meinen eigenen Weg gewählt und habe versucht, hier auch so weit, wie es für mich möglich schien, der Stimme des Gewissens Raum zu geben. Und das ist immer ein Kompromissprozess. Ja, und dann haben wir etwas erlebt in der Wende, das fast einzigartig in der Geschichte ist. Dass nämlich gerade Demonstranten, die gegen die Falschheit und Verlogenheit des Systems aufgestanden sind, dass sie sich zur Maxime gesetzt haben, und zwar inspiriert von den christlichen Kirchen, die Jesus sehr wohl vor Augen hatten und die Jesu Worte im Ohr hatten, inspiriert, keine Gewalt anzuwenden. Um jeden Preis keine Gewalt. Und dann habe ich erlebt, nach der Wende kam ich dann nach Weißenfels und bin in eine Polizeiwerkstatt hineingekommen, in der Arbeit. Und was vorher unmöglich war, dass ich nämlich quasi ins Regime wechselte, war nun auf einmal möglich. Und nun hatte ich einen Arbeitskollegen oder ein Gegenüber, der auf der anderen Seite der Demonstranten stand. Nämlich mit einem Gewehr oder einer Pistole in der Hand, bereit, den Staat zu verteidigen. Und er hat berichtet, er hat gesagt, wir waren darauf vorbereitet, diese Demonstration gewaltsam niederzuwerfen, das heißt zu schießen. Wir wurden darauf eingestellt, das zu tun. Und dann sagte er, und ich sah diese Menschen vor mir. Und sie waren völlig gewaltfrei. Selbst wenn ich den Befehl bekommen hätte, ich hätte nicht schießen können. Es ging nicht. Hätte einer von denen irgendetwas Gewalttätiges gemacht, ich hätte geschossen. Aber so ging es nicht. Und nun frage ich euch, welche der beiden Seiten hatte mehr Gewalt auf seiner Seite? War es die Staatsmacht, schwer bewaffnet, mit klaren Anweisungen, gut organisiert? Oder waren es die Demonstranten, die nicht wirklich wissend, was da vor sich ging, also die einfach ihrem Herzen Raum gaben und einem Prinzip gefolgt sind, dem Prinzip der Gewaltfreiheit? Und da sehen wir, die Gewalt, die höhere Gewalt war auf Seiten der Demonstranten. Sie hatten in der Gewaltlosigkeit eine Stärke und Größe an Gewalt in sich getragen. Und dieses hatte ein ganzes Regime zu Fall gebracht. Also wenn man darüber nachdenkt, es erscheint mir immer wieder wie ein Wunder. Wie kann das passieren? Wie kann so ein niedriges Volk ein ganzes starkes Regime umkehren? Unglaublich. Und da ist es gut, Jesus zu hören. Und wir kennen viele Texte von ihm, in denen er davon spricht, keine Gewalt anzuwenden. Zum Beispiel sich auszusöhnen. Maria hatte es erzählt im Vorfeld. Aber dann gibt es auch noch Passagen, die handeln davon, dass man nicht nur keine Gewalt anwendet, sondern sich auch noch Gewalt tun lässt. Zum Beispiel, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Wer würde das tun von euch? Also ich war noch nicht in der Situation, aber vielleicht darf man das auch im übertragenen Sinne sehen. Wenn dich einer angreift, wenn einer dein Grenzgebiet übertritt, wenn einer hineingeht in deine heilige Zone, dann wehre dich mit Mitteln, die nicht gewöhnlich sind. Und die linke Wange hinhalten ist ein Mittel, welches nicht gewöhnlich ist. Es ist unerwartet. Jesus sagt nicht, lass dich misshandeln oder sei ganz klein, tritt deine Seele in den Staub und du bist überhaupt nichts wert. Das stimmt nicht. Jesus sagt, du als Mensch bist ein geschaffenes Kind Gottes. Du bist so viel wert, dass es nicht in Worten auszudrücken ist. Und dieser Wert ruht in dir. Und gerade deswegen darfst du gelassen mit den Angriffen anderer umgehen, weil du kennst deinen Wert. Was ist ein Angriff der anderen? Es ist doch nichts weiter als ein Beweis, dass dieser Wert hat, nämlich er hat Gewalt. Er weiß jetzt, ja, ich bin stark. Und wie wir es bei den Kindern festgestellt haben, die Kinder sind ja dazu berufen, die Grenzen der Eltern zu übertreten. Und die Eltern sind dazu berufen, die Grenzen der Kinder in einem Gewissensprozess immer wieder neu zu finden. Und so ist auch der Mensch dazu berufen, sein Lebensgebiet ständig zu erweitern. Das gehört zum Menschsein. Jede Pflanze will wachsen. Jedes Tier beginnt ganz klein und wird stark und groß. Und so sagt Jesus ja auch das Gleichnis vom Samenkorn. Es ist ganz klein, aber es ist ein Lebensprinzip, dass es einfach groß werden will. Und auf einmal ist so ein kleines Samenkorn so groß, dass die Vögel in den Ästen sich quasi einnisten und ihr Nest bauen und sich wohlfühlen. Und so ist es ein Lebensprinzip. Das Leben will wachsen. Aber wie wächst es am besten? Das ist die Frage. Wie wächst es am besten? Natürlich, der normale Wachstumsprozess ist immer so, dass Menschen ihr Gebiet erweitern und über die Grenzen des anderen hinaus erweitern. Das ist genau der Grund, warum es Kriege in der Welt gibt. Kriege sind solche Gebietserweiterungswünsche. Wenn ein ganzes Volk spürt oder manchmal auch nur einzelne Herrscher spüren und das Volk sagt, ja, passt schon. Wenn die spüren, da will ich jetzt mein Gebiet erweitern und die anderen sind gerade schwach und die Gelegenheit nütze ich. Das kennen wir überall von der Welt. In allen Völkern ist das verankert. Und Deutschland hat ja auch da reiche Erfahrungen gemacht und ist deswegen auch vielleicht besonders gewarnt. Aber das gehört zum weltlichen Geschehen. Und das war auch damals, als Jesus lebte, war das ein ganz normales Geschehen. Das jüdische Volk im Befreiungskampf, es wollte sich wehren gegen die römische Besatzungsmacht. Und auch Jünger Jesu waren davon durchglüht, dem Römern das endlich mal zeigen zu können. Endlich mal die eigenen Grenzen wieder zu verteidigen. Wieder Macht ausüben zu können, nicht mehr unterdrückt zu sein. Und all das hat Jesus im Hintergrund, im Hinterkopf. Und dann spricht er Worte, die ganz gegenteilig sind zur normalen Machtergreifung. Er sagt, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halte ihm auch die linke hin. Oder wenn dich einer nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Was passiert da? Was passiert da? Es ist auf keinen Fall ein Nachgeben, weil ich ja Angst habe, der andere würde mir was tun. Nein, sondern es ist das Durchbrechen einer Kette, ich sage mal, eines Teufelskreises. In dem Augenblick, wo jetzt einer zum Beispiel mir auf die rechte Wange schlägt, gehe ich in mich. Wenn ich mich stark genug fühle, schlage ich zurück. Wenn ich mich nicht stark genug fühle, blocke ich ab und versuche, weitere Schläge zu vermeiden. Und damit ist die Situation klar. Dieser Angreifer ist der Akteur. Und ich bin der, der reagiert. Und in dem Augenblick, wo ich reagiere, bin ich unterworfen. Ich bin der zum Handeln Gezwungene. Und nun frage ich euch, ihr Kinder Gottes, wer kann euch zum Handeln zwingen? Wer kann sich das anmaßen? Niemand. Niemand kann dich als Kind Gottes zum Handeln zwingen. Und das sagt auch Paulus, weder Hohes noch Niedriges, noch Gewalten, noch Mächte, noch das und das kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, es gibt nichts. Nicht einmal der Tod, der gefürchtete Tod kann uns trennen. Vor was haben wir Angst? Was sollte uns passieren? Und so können wir doch in unserem Inneren ganz mutig auftreten und frei bestimmen, wie ich reagiere. Und jetzt tut Jesus hier etwas sehr Interessantes. Er beschreibt es an einer anderen Stelle mit feurige Kohlen auf das Haupt des anderen sammeln. Das heißt nichts weiter als dem anderen einen Brand ins Gemüt legen, dass der nicht aus dem Grübeln rauskommt. Und damit bist du der Agierende und der andere der Reagierende. Also das Gewaltspielchen wird umgedreht auf eine ganz interessante Art und Weise. In dem Augenblick, wo du die andere Wange hinhältst, sammelst du Kohlen, feurige Kohlen, also brennende Kohlen, auf das Haupt des anderen. In dem Augenblick, wo du sagst, okay, Du wolltest, dass ich eine Meile mit dir gehe. Ich gehe noch ein Stückchen mit. Ist okay. Sammelst du Kohlen auf das Haupt des anderen. Weil in ihm beginnt ein Prozess. Ein Nachdenkensprozess. Er fragt sich, na wozu habe ich denn das jetzt getan? Der macht es ja sowieso. Und dann kommt sein ganzes Weltbild durcheinander. Der weiß gar nicht mehr, was er noch denken soll. Was ist das? Es heißt nicht, dass ihr alles mit euch machen lasst. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es gibt Grenzen, die dürfen nicht überschritten werden. Aber es gibt Dinge, denen können wir uns in Großmut quasi ergeben. Und das heißt, Jesus sagt ja selber, lasst euch lieber Unrecht tun. Lasst euch lieber übervorteilen. Was soll's? Ich sage es mal so wieder sinngemäß, euer Leben hat doch seinen Wert in sich. Es trägt es doch, weil du und du und du ein geliebtes Kind Gottes bist. Und ob dich nun einer übervorteilt, ob dir nur einer was wegnimmt, ob du nun irgendwo ungerecht oder behandelt bist oder ob du irgendwo einen kleinen oder großen Nachteil erfährst, na und? Wen interessiert's? Deinem Herz geht's gut, denn es weiß, es gehört zu Gott. Und in dieser Situation merken wir, wie sehr wir diesen Gedanken, diesen Prinzipien der Welt verhaftet sind. Wie schwer es also mir und ich vermute mal auch manchen von euch fällt, diese Prinzipien mal bewusst abzuschütteln, mal loszulassen. Warum? Weil da vielleicht eine Lebensangst ist, weil ich auch mein Leben bewahren will um jeden Preis. Was sagt Jesus? Was seid ihr, dass ihr euer Leben um einen Tag nur verlängern könntet? Denn wer sein Leben bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber gibt, um meinetwillen, wird es gewinnen. Das sind die Prinzipien, die Jesus in die Welt stellt. Das sind Prinzipien der Macht. Das sind keine Prinzipien der Unterwürfigkeit. Das sind Prinzipien der Macht. Und so geschieht es in unserer Zeit. Also ich skizziere nochmal so ein Machtgeplänkel. Da sind Menschen, die sind in Spannung. Also wenn Menschen in Frieden leben, passiert nichts. Wenn Menschen Frieden im Bauch haben und abends friedlich schlafen gehen und morgens friedlich aufwachen und noch ein bisschen müde den Tag beginnen und sagen, oh ja, schaue ich mal, was der Tag so bringt, passiert nichts. Das passt. Da kann man ein bisschen Musik machen dazu, man kann seinen Tee genüsslich schlürfen, man kann ein Pläuschchen machen und alles ist in Ordnung und die Welt ist schön und bunt. Und ja. Aber dann kommt es vor, dass entweder ihr merkt es in euch selbst, dass ihr in Spannung seid, oder ihr merkt es an anderen, denen ihr begegnet, dass sie in Spannung sind. Und das möchte ich mit einem Beispiel euch mal zeigen. Das ist wie ein Dominospiel, in dem man die Dominosteine senkrecht aufstellt. Also vielleicht kennt ihr Domino Day, ja, in dem Leute wochenlang damit beschäftigt sind, irgendwelche Dominosteine senkrecht aufzustellen, dass sie alle so durchrattern. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber ihr könnt es euch vorstellen. Nun stehen die Dominosteine einer nach dem anderen. Und dass sie stehen, heißt, sie haben eine Spannung in sich. Sie haben eine Energie bekommen. Wenn sie flach liegen, passiert nichts. Dann ist alles Frieden, alles okay. Aber nun stehen sie. Und nun reicht ein kleiner Anlass aus, und sie fallen um. Ein ganz kleiner Anlass. Und dieses Umfallen wiederum ist eine Reaktion des Anschubses. Und wenn daneben ein Dominostein steht, wird der angeschubst und fällt auch um. Der wird wiederum von dem Dominostein angeschubst. Wenn ihr nun vorstellt, ihr seid so ein Mensch und ihr seid in Spannung und ihr werdet angeschubst, und auf einmal fallt ihr. Ihr denkt, der war das. Der war das. Oh, der war es nicht. Der ist auch bloß, wie soll ich sagen, in einer Kette drin von Ereignissen. Und irgendwoher kommt die Ursache. Aber das Dominosteine fallen liegt daran, dass sie in Spannung sind. Und nun schauen wir mal in unsere Gesellschaft rein. Merkt ihr, wie die Spannung der Gesellschaft ansteigt? Wie auf einmal Unsachlichkeit und Attacken zunehmen in einer Art und Weise, die ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch nicht so kannte. Wie kommt das, dass Menschen in Spannung geraten? Sie sind unzufrieden. Sie sind unausgeglichen. Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Sie tragen in sich Gedanken der Zerstörung, woher auch immer. Sie meinen, einem hohen Ideal anhaften zu können und gehen auf niederem Weg. Und dabei spielt auch die körperliche Gewalt immer mehr eine Rolle. Und natürlich, körperliche Gewalt ist ein Ausdruck des Herrschenwollens in dieser Gesellschaft. Natürlich, ich meine, Revolutionen sind Ausbrüche körperlicher Gewalt. Manchmal werden Revolutionen hochgehalten von unserer Zeit, manchmal werden sie verteufelt, sei es dahingestellt. Aber es ist ein Ausdruck eines extremen Spannungsverhältnisses im Menschen. Und nun geht einfach mal in euch und horcht, was habe ich für eine Spannung in mir? Wie stehe ich da? Wer kann dieses Domino-Day-Spiel aufhalten? Klack, 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 wenn es losgeht. Wer kann hier einen Teufelskreis durchbrechen? Doch nur der sicher mit festem Fundament steht. Oder wenn ein Dominostein einfach mal so liegt, dann klackt der um und der sagt, oh, schon gut. Und die Kette geht nicht weiter. Und da sagt Jesus, das dürft ihr sein. Ihr dürft dieser Stein sein, der auf sicherem Fundament gebaut ist und steht. Ihr dürft dieses Fundament sein, das in sich ruht und sich durch keine Angriffe von außen provozieren lässt. Ihr dürft eine Sicherheit in euch tragen, weil ihr geliebte Kinder des Höchsten seid. Und das ist mit nichts in der Welt wegzukriegen. Und Jesus Christus, unser Herr, hat dieses besiegelt mit seinem freiwilligen Leiden und Sterben am Kreuz. Es waren nicht nur Worte, die er gesagt hat. Es war sein Leben, welches gesprochen hat. Und deswegen, weil selbst unserem Herrn Jesus sein Leben nichts oder beziehungsweise so viel wert war, dass er es gegeben hat, deswegen dürfen wir von diesem Ereignis unser Leben schöpfen. Und wir dürfen in unserem Leben lernen, sicher zu stehen. Es gibt nichts, was uns Angst machen müsste. Nichts, was in uns eine Spannung aufbauen müsste, die uns reagieren lässt, unbesonnen. Sondern wir sind berufen, fest verwurzelt zu stehen, wie ein Baum an Wasserbächen. Und dass es Jesus überhaupt nicht darum geht, die Macht abzugeben oder vielleicht die Gewaltlosigkeit als Prinzip an sich, also als Weichei-Prinzip in diese Welt zu setzen, dazu gibt es genug Stellen auch im Neuen Testament. Zum Beispiel lesen wir in Matthäus 7, Vers 29, denn er predigte gewaltig, anders als die Schriftgelehrten. Da merken wir, was für eine Gewalt, für eine Kraft von Jesus ausging. Die Leute haben das mitbekommen. Ich meine, man spürt es doch, von wem Gewalt ausgeht, wer eine Macht in sich trägt. Und da ist die Frage an uns. Spüren die Leute in unserer Umgebung, dass wir eine Macht, eine Gewalt in uns tragen, die eine gute Schöpfungsordnung schaffen und aufrechterhalten möchte? Spüren die Leute das? Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass sie das spüren und dass wir unser Leben dahingehend ausrichten können. Das heißt nicht perfekt zu sein, das heißt nicht jetzt, wie soll ich sagen, aller Sünden ledig zu sein, dass wir jetzt darauf hinarbeiten, jetzt ja, nichts falsch zu machen. Ich glaube, es ist fast das Gegenteil. Denn genau das, wenn man in neue Wege geht, wird man unweigerlich was falsch machen. Man wird unweigerlich die Fettnäpfchen und Schlammpfützen erwischen. Es sind neue Wege. Aber es ist lohnenswert, neue Wege zu gehen. Neue Wege, damit wir aus den eingefahrenen Teufelskreisen rauskommen. Damit wir unser Horizont erweitern können. Damit wir unser Machtgebiet weitermachen können. Und so lesen wir in Matthäus 20, Vers 25, Jesus sagt, die Obersten haben Gewalt, bei euch aber soll es anders sein. Und er sagt nun nicht, also ihr sollt keine Gewalt haben, sondern er sagt, wer von euch gewaltig sein will, der diene. Das heißt, wer von euch, wer in sich spürt, diese Kraft und diese Macht, die der Schöpfer Gott hineinlegt, der darf das spüren, der darf das wahrnehmen im Dienen. Im Dienen, im Dienst an dem Nächsten. Und genau aus dieser Dienstauffassung heißt es zum Beispiel bei uns im öffentlichen Dienst Bedienstete oder Ministerium, Minister, der Diener. Der Ministerpräsident, der Vorsitzende aller Diener. Ja, stellt euch das vor. Das ist mal reingelegt worden. Menschen entfalten ihr Inneres und ihre Zufriedenheit darin, dass sie dienen und wissen sehr wohl, dass sie Macht haben. Aber das Volk nimmt es gerne auf, weil das Volk fühlt sich geehrt und emporgehoben. Oder in Markus 1, Vers 27 steht, Jesus gebietet mit Gewalt. Und da erinnere ich mich an die vielen, vielen Stellen, in denen wir die Worte von Jesus hören, in denen er mit Gewalt Krankheit und geistige Zerrüttung gebietet. Und dieses Ungesunde im Menschen weicht, weil es dem nichts entgegensetzen kann. Könnt ihr euch das vorstellen, dass man bestimmten Strukturen gebieten kann? Kranke Menschen tragen in sich ungesunde Strukturen. Das heißt, der ganze Körper, der ganze Geist ist ein Höchstmaß an schöpferischen Wunder. Und dass es Tag für Tag so sein kann, ist ein Höchstmaß eurer Körper- und Geistesleistung. Weil der Körper ist ständig bemüht, immer wieder auch das, was kaputt gegangen ist, aufzubauen. Und die Seele selbst, die ist bemüht, das, was sie erlitten hatte am anderen Tag, wieder zu verarbeiten und wieder zu etwas Positivem zu formen. Und so ist doch dieses sehr wohl, dass hier eine geistige Macht Einfluss nehmen kann auf Krankheit, auf ungesunde Strukturen und dass man sehr wohl gebieten kann. Aber wie geht das? Also Jesus wusste das, wie das geht. Seine Jünger, wie wir lesen, Berichte, die wussten das, wie es geht. Wissen wir es? Wäre es nicht interessant, auch diesen Bereich, den Jesus uns zur Verfügung stellt, doch zu durchdringen und zu ergründen? Wen reizt das von euch? Hier auch das Machtgebiet des Höchsten doch in diesem Bereich auszuweiten, indem wir lernen, in gesunder und guter Weise zu gebieten. Und das gelingt uns vielleicht auch am besten zuerst bei uns selbst, dass wir unserer Seele gebieten, was gut für sie ist. Dass wir selbst unser Herrscher sind und nicht von dem einen und anderen Wind hin und her wehen lassen. Und in Lukas 9, Vers 1 lesen wir, und Jesus gab ihnen Gewalt über alle Teufel. Das steht von Jesus über die Jünger. Und da frage ich mich schon, ich meine, Jesus, dieser von uns so geliebte Herr, der Großes getan hat, der uns errettet hat aus so mancherlei Verfehlung und Schlamm und uns auf einen sicheren Pfad gestellt hat. Er traut seinen Jüngern zu, dass sie gebieten können über mancherlei Teufel. Dann gilt das auch für uns. Und Darum dürfen wir kämpfen, dass wir diese zerstörerischen Strukturen, in denen sich der Satan zeigt, in denen wir dagegen angehen und gebieten. Wenn ihr merkt, in eurer Umgebung, auf eurem Arbeitsplatz, da, wo ihr mit Leuten in Verbindung kommt, dass dort etwas passiert, was nicht gut ist, was Menschen zerstört, dann erinnert euch und sagt, ich habe den Auftrag zu gebieten. Nicht nur einfach, ach Mensch, nur hör doch auf, oder was soll denn das, oder so. Nein, klare Ansage. Ein klarer Wille und ein klares Wort. Das dürfen wir lernen. Das traut Jesus uns zu. Ja. Und eines der Verse, die zeigen, dass Jesus wirklich mit dieser Weise die Macht überhaupt erlangt hat. Die Macht über alle Mächtigen, die Macht über die Weltentwicklung und die Macht, die Welt zu erretten und in gute Bahnen zu führen. Wie Psalm 23 heißt, und er weidet mich auf grüner Aue. Das spricht quasi das Schaf zum Hirten. Lesen wir in Matthäus 28, Vers 18, und damit möchte ich schließen. Und der Auferstandene, das sage ich jetzt, der Auferstandene Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, da sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen.